Du. 1. Mose 38. Letzte Woche hatten wir Josef gesehen, der ist jetzt verkauft. Auf dem Weg, oder ist jetzt schon in Ägypten. Jetzt kommt so ein Zwischenstopp irgendwie, bevor es mit Josef weitergeht. Was parallel zu Josef seinem Leben gerade passiert. So, und zwar bei Juda. Und Juda war der Josef retten wollte. Und der seine Brüder, auch er ist voller Eifersucht und Bitterkeit und Hass. Aber er weiß, was richtig ist in seinem Herzen. Und obwohl er jetzt nicht gerade der gerechteste Mensch ist, hat er das doch schon in seinem Herzen so ein bisschen, dass man für Gerechtigkeit trotzdem sorgen muss, wenn es ums eigene Volk, um die Familie geht. Ne? Aus seinem Samen werden die Könige kommen. Ne, auch König David. Aber wir wissen, dass er ein fleischlicher Typ ist. So kein geistlicher Typ. Lag bei seiner Mutter da im Bett. In seinem Vaters Bett und hat seine Nebenfrau. Und seine Mutter nicht, aber seine Nebenfrau, die Nebenfrau des Vaters. Ups, ja, das ist recht. Danke. Da habe ich einen Namen verwechselt. Gut, ist egal. Wir fangen einfach an, bevor ich jetzt noch mehr Quatsch erzähle. Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adulam wandte, der Hira hieß. Also Juda kommt mit der Sache nicht klar, auch seinen Vater trauern zu sehen und tut ja einen krassen Schritt in seinem Leben, nämlich zu sagen, okay, ich verlasse den Bund, ich verlasse meine Familie, ich tue das, was mein Vater und mein Gott nicht wollen, ich gehe in die heidnische Welt, lebe dort und heirate mich dort ein. Und das ist eine Sache, die hier in der Konstellation halt mehr Auswirkungen hat, als wenn jetzt ein Christ oder so das tut, so, weil er ist halt Namensträger in diesem Bund. Einer der 12 Stämme. Die Nachkommen, die er hat, so mit denen wird Gott das Volk, sein Volk aufbauen, Israel aufbauen. Ne? Und Juda sah dort die Tochter eines Kanaaniters, der Schua hieß, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Onan. Und wiederum gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Schela. Er befand sich aber in Kesib, als sie ihn gebar. Und Juda gab seinem erstgeborenen Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Aber er, der erstgeborene Judas, der war böse in den Augen des Herrn und darum tötete ihn der Herr. Steht jetzt nicht da, was böse war in den Augen des Herrn, aber das erste Mal, dass es auftaucht, witzigerweise ist auch der Satz bei den Königen immer dabei. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn und so weiter. Ne? Es wird das Volk Gottes werden, das werden wir in 10 Kapiteln sehen, wo Abraham seinen Segen spricht, wo Gott gesagt hat, und du wirst das Zepter tragen, bis der Shua kommt, der Messias kommt, ne? Der letzte König, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert. Ne? Und so wird es auch passieren. Und so finde ich es ganz ziemlich interessant, das hier schon am Anfang zu sehen bei seinem ersten Sohn. Ne? Und du kannst es lesen als Mensch und sagen, hey, das ist fies. So, wie kann Gott überhaupt einfach ein Leben nehmen, nur weil es böse ist? Ich kenne viele böse Menschen, die dürfen am Leben bleiben. Aber wir dürfen hier nicht vergessen, es geht hier drum, dass Gott einen Plan hat, den er erfüllt. Es geht auch darum, Menschen rauszunehmen aus dieser Zeit, so wie in der Wüste, da sterben viele, dann später mit Mose, die dann rausgeführt werden. Auch Judasstamm ist dabei. So ein, man weiß nicht, was mit dem Menschen ist. Nur weil jemand stirbt, heißt es nicht, dass dieser dann auch in der Hölle schmort. So ein, ne, zum Beispiel sagt Paulus, ist das, glaube ich, es sind viele, die das Abendmahl respektlos feiern und deswegen sind auch viele verstorben. Ne? So ein, sind krank geworden. Und das, darum ging es nicht um, dass ich trinke meinen Wein und mein, esse mein Brot mit Witzereien oder mit was auch immer, sondern das ist ein Lebensstil halt, den er da, wo er sagt, das hat krank gemacht, das hat dazu geführt, dass viele verstorben sind. So ein, nämlich ein Leben als Christ zu führen, das nicht auf Jesus ausgerichtet ist. Wo Christus selber nicht das Zentrum ist, so ein, ne, wo es ein Leben gibt, ohne dass man in Scham ist oder in Schuldbekenntnis. Ne? Ein Leben, das einfach sich selber lebt, unabhängig davon, was Gott will oder wer Christus ist. Ne? So das Opfer nicht zu erkennen und anzunehmen. Und das macht krank. Ne? Genauso wie es uns krank macht, wenn wir in Gottlosigkeit leben als wiedergeborene Menschen. Wenn ich mein Gewissen immer wieder verhärte, wenn ich in Sünde lebe und da nicht rauskommen will, so, sondern es akzeptiere, es macht dein Gedenken zuerst krank und dann macht es auch deine Seele krank. Und dann macht es deinen Körper krank. So, deswegen ist es so wichtig, dass wir in Heiligkeit leben. Dass wir in Christus als Zentrum sind, dass er der Weinstock ist und wir die Reben. Ich meine, der Mensch kann leben, wie er will, das stimmt. Aber der wiedergeborene Mensch halt nicht. So, weil er nicht mehr nach diesem Gesetz lebt. So, weil er herausgenommen wurde aus diesem, so, und reingepflanzt wurde in ein anderes, in ein neues Leben. Wo die Schuld und die Sünde und nicht mehr herrscht. Wo das Gericht nicht mehr ist. Wo freigesprochen ist, wie wir es jetzt am Sonntag, am Mittwoch in der Bibelstunde gelesen haben. So ein, ne, das ist ein Leben wieder mit Gott. Und auch das ist eine Sache, die Juda hier lernen muss. Und auch er wächst ran, so ein, und seinen Stamm mit Jahwe als Schöpfer. Ne. So ein, das ist eine Sache, hey, wir können unsere Berufung nicht entfliehen. Und ich kann wegrennen. Ich kann mir selber versuchen, ein neues Leben aufzubauen nach meinen Wünschen. So ein, das heißt aber nicht so, dass Gott das zulässt. Und ich bin dankbar dafür. Ja. Tja, sein Traum von seiner großen Familie wird ihm jetzt genommen in diesem Kapitel. Der Erste stirbt. Da sprach Juda zu Onan, der Bruder. Komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwägerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erwächst. Das steht auch in Mose dann später drinne, so, und das war eine Sache, wonach sie sich damals schon gehalten haben, um den Bruder zu ehren, seinen Namen zu ehren, war halt, wenn er einen Bruder hatte, der Bruder verpflichtet, seine Schwägerin halt zu schwängern. Ne? So, er hatte kein Recht dann auf dieses Kind. So, und es hat den Namen von seinem Vater, also von seinem bestimmt, ne? So, damit diese Familie weiterlebt in diesem. So, ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es in der Sache, wo es so wenig Menschen gab, so ist es was Wundervolles. Ne? Ich meine, wir als Deutsche denken da, das ist so krank, gerade wenn man eine Tamar ist oder so, ne? So könnte man sich nicht vorstellen überhaupt, ne? Das ist ja eine einnehmende Frau, aber wir werden noch sehen, die Tamar will das auch und sie nimmt sich das auch. So ein, es ist eine Sache, dass eine Frau damals alleine echt ein mieses Leben hatte und nicht für sich selber sorgen konnte. Also sie musste bald wieder zum Schwiegerpapa ziehen, zu ihrem Vater ziehen. Das war einfach damals eine Sicherung für sich selber. Auch jemanden da zu haben, so ein, und nicht allein zu sein. Ja, da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, da ließ er es auf die Erde fallen und verderben. Und wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben, was er tat, missfiel dem Herrn, da tötete er auch ihn. Der zweite Sohn ist weg. Da siehst du auch sein ungöttliches Herz halt, ne? So ein, es geht um mich. So ein, und ich weiß, vor Gott und der Welt, damals so ein, das ist nicht mein Sohn dann. Selbst wenn er aus meinem Samen herauskommt. So ein, er wird meinem Bruder gehören. Ne? So ein, ist und so kommt er und legt sich gerne mal öfters zu der Frau. Ne? Aber wenn es dann zum Ende hinkommt, so lässt es halt auf den Boden fallen. Ne? Und das muss ja mehrmals passiert sein. Das ist auch ein wichtiger Punkt in der Bibel, finde ich, in Sachen Sexualität. So, ne, weil man hier sieht, dass Gott eine Selbstbefriedigung an einem anderen Menschen, dass ihm das missfällt. So, wenn man sich einander selbst befriedigt. Ne, deswegen hat Gott gesagt, dieser Punkt der Befriedigung ist wichtig, den habe ich dir geschenkt. Aber dieser Punkt gehört in die Ehe. Und dieser Punkt gehört dazu, dass du dich vermehrst. Und dass ein Leib von euch beiden auf die Welt kommt. So ein, ne, und euren Namen und meinen Bund weiterträgt. So ein, ich will auch nicht zu tief reingehen oder was auch immer und mir irgendwas vorstellen, wie es der Tamar dabei ging oder, ne, steht halt nicht da. So ein, aber es ist ein Missbrauch, eine Vergewaltigung, die er tut. So, denn die Tamar, die will und wünscht sich ein Kind, ne, und weiß, dass das vom Herrn, von Gott gegeben ist, so ein, ihr Recht ist. Also für alle die Christen, die sagen, ja, Selbstbefriedigung ist überhaupt kein Problem, es ist ein Problem, weil es Gott missfällt. Ja. Da sprach Judah zu Tamar, der Frau seines Sohnes, okay, bleib als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schelah erwachsen ist. Das ist anscheinend noch ein Kind. Denn er dachte, vielleicht könnte er auch sterben, wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Als nun viele Tage verflossen waren, da starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Und nachdem Judah ausgetrauert hatte, da ging er hinauf zu seinem Schafherden nach Timna, er und Hira. Das ist sein Freund aus Adulam, ist auch ein Kanaaniter. Sein Plan geht irgendwie nicht auf. Der Einzige, was jetzt er an Familie hat, ist nur noch sein einer Sohn, die Tamar, seine Schwiegertochter. So ein, und er selbst. Es macht keinen Sinn, und das habe ich praktisch immer wieder erleben dürfen, es macht keinen Sinn, wenn man wiedergeboren ist, so zu tun, als ob es Gott nicht gibt. Oder so zu tun, als ob Gott das total egal ist. So ein, was ich tue mit meinem Leben, meiner Zeit. Ganz im Gegenteil, wir sind Verwalter. So, mit dem, was wir haben, mit dem, was wir sind, auch mit der Zeit, in der wir uns bewegen hier. Es ist Gott nicht egal, wie ich mein Leben führe. Es ist Gott auch nicht egal, wie ich meine Pläne wähle, denn ich kann mich nicht mehr rausreden, so wie Judah. Der sagt, naja, es gab keine Gesetze und keinen Gottesdienst, keine Bibel, keinen großen Wille. Ich wusste ja, okay, Gott will nicht, dass wir fremde Frauen heiraten und so weiter und in andere Völker uns einheiraten und mit denen eins werden. Gut, das war mir aber jetzt nicht so wichtig, aber ansonsten hatte er nicht das, was wir haben. Ne? Weil wir haben Christus. Wir haben das lebendige Wort. Wir haben seinen Heiligen Geist. Wir haben ihn, Gott selber, in unserem Herzen, der uns lehrt, der uns leitet. So ein, der sagt, wo es lang geht. So, wir wissen, dass wir nur noch in dieser Welt sind, um einen Plan zu erfüllen, nämlich die verlorenen Seelen zu retten und die, die errettet sind, zu bestärken, weiterzugehen. Und ich sehe das in meinem eigenen Leben, wenn ich wieder gottlos lebe, wenn ich wieder mehr in der Welt bin, wenn ich Gott vergesse oder meine Aufgaben oder wenn ich das Geistliche irgendwie vernachlässige, ne, und eher im Geistigen bin und im Physischen. Ich merke, dass ich das auf Dauer einfach nicht durchhalte, weil ich unzufrieden bin und weil ich merke, mir fehlt das Eigentliche. So, nur mein Haus bauen macht am Ende keinen Sinn. Das war meine Erkenntnis jetzt im Herbst dann, beim letzten Lockdown, als wir da saßen. Hey, wunderschön da. Genial, draußen zu sein und Holz zu kloppen, egal ob es nur wehtut oder nicht. Ich liebe das mittlerweile, echt. Ich vermisse das so sehr, durch diesen Wald zu latschen und hunderte Meter einen Baumstamm zu schleppen, den ich dann klein mache, den ich dann spalte, den ich dann aufsetze und den ich dann ins Feuer werf und auf einmal die Wärme genieße, ne, am Abend. So ein, vermisst das wirklich. So ein, ich vermisse diesen Frieden. Nur mit meiner Familie zu sein, ohne die Lasten der anderen mitzutragen oder zu hören. So ein, ne, ich vermisse wirklich diese Zeit und diesen Ort. So ein, aber ich saß im letzten Lockdown da auf meiner Hollywood-Schaukel im Gespräch mit Gott. So ein Blick in meinen Wald. So ein, und dachte nur so, hey, das mein Leben lang würde mich nicht glücklich machen. So, mir fehlt es wieder, mich einzumischen oder Menschen zu dienen. Mir fehlt es, in Gesprächen zu sein. Und ja, mir fehlt sogar Seelsorge, die manchmal sehr zerrend sein kann. Ne? Und mir fehlen egoistische Menschen auch, so, die ich bedienen muss. So, mir fehlt zu opfern. Aber nicht, weil ich pervers bin oder es liebe, irgendwie zu opfern und mich zu geißeln und aufzugeben und was auch immer, sondern weil es ist einfach dieser Teil, der mitgekommen ist mit Jesus. Es ist einfach sein Herz. Ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und ich möchte nicht diesen Weg Judas einschlagen, nur weil es zu schwer für mich ist. So, oder weil ich Probleme habe mit meinen Geschwistern oder ich nicht weiterkomme. Weißt du, du kannst noch so viele Kinder bekommen, so, und Frauen sinnbildlich jetzt gemeint, so Dinge, die dein Herz dir wünscht oder Dinge, die Gott dir gerade vorenthält, Lösungen oder Antworten, so ein, oder Ruhe und Frieden, so, oder Glaube oder was auch immer uns fehlen kann. So ein, ich kann mir das noch und so noch anbauen, aber die Scheune wird zwar vielleicht voller, wenn es Gott zulässt, so ein, aber ich werde immer ärmer. Am Ende stehe ich da als gebrochener Mensch, der viel weniger hatte, als bevor er aufgezogen ist, sich seine Scheune zu füllen mit Träumen. Da wurde der Tamar, Vers 13, berichtet: Oh, siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich ans Tor von Enaim am Weg nach Timna. Denn sie sah, dass Schela erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Als nun Judah sie sah, glaubte er, sie sei eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Ist auch interessant, ne? So, ich meine, dass hier nämlich, oder damals, als ich durch die Bibel gegangen bin, oder als ich Gemeinde gegründet habe, habe ich zu Gott gesagt, hey, ich möchte deinem kompletten Wort folgen. Ich möchte Gemeinde so aufbauen, dass da nicht eine Sache ist, nur weil es kulturell bei uns vielleicht anders ist, wo ich gegen deinen Willen mache. Und so war natürlich auch dieser Vers in meinem Kopf so, okay, wie soll ich jetzt mit den Frauen umgehen in der Gemeinde? Ne, Frauen müssen sich bedecken und schweigen und was auch immer. Ne? Wo ich gesagt habe, hey, auch den Punkt, ich meine, ich weiß, wie ich es gelernt habe in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, oder in den Predigten, die ich gehört habe, so, aber wie stehst du dazu? Wie soll ich dazu stehen? Wenn du das willst, auch so befremdlich und komisch mir das ist, dann wird das hier so sein. Ne? Und da bin ich zu dem Vers gekommen, ne? Weil ich will nicht alles als kulturell einfach abstempeln und sagen, ja, das ist kulturell bedingt, Punkt. So wie dass Frauen geistliche Leiter sind in der Gemeinde und Hirten, was gibt's denn noch alles? Dass Homosexualität jetzt vollkommen in Ordnung ist, weil das kulturell bedingt damals war, oder eine andere Zeit und wir in einer Moderne leben oder was auch immer. Und da bin ich ziemlich ernst vor Gott gekommen, und bei dem Vers, den habe ich gelesen, sie hat sich bedeckt und saß da am Tor, und er guckt und sagt, ah, da ist eine bedeckte Frau mit einem Kopftuch, und das ist eine Hure. Wo man, wenn man ein paar tausend Jahre später guckt, eine ganz andere Kultur da ist, wo Paulus sagt, hey, in dieser Kultur, in der wir uns hier bewegen, in der Türkei und so weiter, in Asien, wenn die Frau da nicht bedeckt ist, dann schauen die Menschen sie an und sagen, oh, das ist eine Hure. Oder kurzes Haar hat. Und das war auch damals so. Deswegen bedeckt euer Haupt, einfach damit die Leute euch überhaupt zuhören. Ne? Das ist wie in den muslimischen Ländern oder sonst wo. Wenn Dorot und ich dort wohnen würden, weil Gott uns dahin schickt, dann würde Dorot auch Kopftuch tragen. Das ist einfach so. Weil es respektlos ist. Und weil man dem Evangelium eine Tür zuschlägt und sagt, so, okay, ich bin hier als Deutscher und fertig. Ne? Weißt du, von daher habe ich da meinen Frieden gefunden. Frauen lernen, wenn wir schon bei dem Thema sind, weil das ist ja auch so ein Ding. Ne? Da bin ich auch zu Gott gegangen und habe gesagt, warum? Ich kenne Frauen, die können besser lernen als jeden Mann, den ich kenne, oder besser leiten. Die können besser kommunizieren, die können besser managen. Die Pastoren, viele, die ich kenne, das sind so, ja. Ich will nicht asozial sagen, aber die sind einfach zwischenmenschlich, sind die echt auf den Knien, damit die machen können, was sie machen mit den Menschen. Ne? Aber da ist eben der Punkt, wo Gott mich zu dem Vers gebracht hat, nach dem Sündenfall, wo der Fluch kam, und wo als Gott gesagt hat, und da bezieht sich Paulus ja dann auch drauf und erwähnt es gleich nebenbei, denn es war nicht zuerst die Frau, sondern der Mann und so weiter. Und beim Fluch sagt Gott halt auch, die Frau soll nicht herrschen über ihren Mann. Und dieses Herrschen ist nicht missbrauchen, dass der Mann seine Frau missbrauchen und bestimmen soll und kontrollieren soll und für sie der Kopf ist und das. So, die Grenze und der Weg, nee, das ist Jesus. Aber dieses Herrschen, so wie Gott herrscht über uns gerade, es ist einfach ein Versorgen, ein Dasein, ein Anleiten, den ersten Schritt tun, wenn es der Partner nicht kann, ein Vorbild sein, ein Diener sein. Ne? Jesus ist unser Diener immer noch. Es ist ein Ich liebe dich, weil du meine Frau bist. Mit allem drum und dran, unabhängig davon, wie sehr du mich lieben kannst. Ich vergebe dir, weil ich dein Ehemann bin, unabhängig davon, ob du mir vergeben kannst. Ich will Weisheit suchen und ich möchte darauf achten, dass es dir gut geht. Unabhängig davon, was du mir geben kannst oder nicht in dem Bereich. Das ist Herrschen, es ist ein gesundes Leiten und Dasein und Vorangehen. Ne? Und ich liebe, dass Gott uns die Bibel geschenkt hat, wo ich sehen kann, die christliche Ehe von Christus Herrn, von Jahwe, da ist Mann und Frau auf einer Höhe. Da gibt es kein größer und kein kleiner. Kein wichtiger oder unwichtiger, so wie es gelebt wurde oder gelebt wird zum Teil noch heute. Aber jeder hat seine Position. Ja. Aber gut, ich bin abgeschweift. Irgendwie war es mir gerade wichtig, das zu sagen. Aber ja, die Frau ist bedeckt. Ah, das ist eine Prostituierte. Okay, da kann ich mich ein bisschen locker machen. Vers 16. Und er bog ab zu ihr an dem Weg und sprach: Hey, lass mich doch zu dir kommen. Denn er wusste nicht, dass sie die Frau seines Sohnes war. Sie antwortete: Ja, was willst du mir denn geben? wenn du zu mir kommst. Er sprach, ja, ich will dir einen Ziegenbock von der Herde schicken. War viel wert damals. Sie antwortete, ja, so gib mir einen Pfand, bis du ihn mir schickst. Er sprach, ja, was willst du, dass ich dir denn zum Pfand gebe? Und sie antwortete, ja, dein Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, den du in deiner Hand hast. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde von ihm schwanger. Und sie machte sich auf und ging hin und legte ihren Schleier ab und legte wieder ihr Witwenkleid an. Juda aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund, den Adulamiter, und das Pfand von der Frau, um das Pfand von der Frau zurückzuerhalten. Aber er fand sie nicht. Da fragte er die Leute an jenem Ort und sprach, ja, wo sind die Tempelhure, die bei Enaim am Weg saß? Sie antworteten, ja, es ist keine Tempelhure hier gewesen. Und er kam wieder zu Juda und sprach, ja, ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen auch die Leute an jenem Ort, dass es sei keine Tempelhure dort gewesen. Juda sprach, naja, so soll sie das Pfand für sich behalten, damit wir nicht in Verruf geraten. Denn siehe, ich hab den Bock geschickt, aber du hast ihn nicht gefunden. Es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, hey, deine Schwiegertochter Tamar, die hat Hurerei getrieben, und siehe, sie ist von der Hurerei auch noch schwanger geworden. Da sprach Juda, oh, führt sie hinaus, damit sie verbrannt wird. Ist das, was ich auch jetzt gerade so sehe in dieser Zeit, so ein, was krass wächst in der gottlosen Welt, aber leider auch irgendwie in der christlichen Welt, Gemeinschaft, diese Doppelmoral. So ein, nur dieses falsche Tun. Aber dennoch zu sagen, es ist okay, aber auf andere genau das Gleiche anzuwenden und zu richten. So ein, es ist irgendwie total verblendet. So ein Herz, das nicht von Gott und seinem Geist geführt und durchleuchtet ist. So ein, man kann sich so verlieren in seinen Gedanken und in den Informationen, die man sich sammelt, sodass man unfähig ist, noch Wahrheit zu erkennen und Wahrheit zu sein. Das passiert auch mir. So ein, und gerade in den letzten 1,5 Jahren ist mir das so häufig passiert. Du hörst irgendwas von irgendjemandem und du speicherst es ein. Und dann ist es irgendwie so, ohne weiter zu nachzufragen, woher hast du das denn? Oder kannst du mir das belegen? Oder selber nachzuforschen, ob das wirklich stimmt. So, es sind, und das passiert auch so schnell, gerade in Zeiten, wo es so dunkel ist oder so viele Fragen da sind oder man sich so unsicher ist oder nicht sagen kann, was nur richtig oder falsch oder wo nur eine Halbwahrheit ist oder eine ganze Wahrheit. Ne? So ein echt, ich habe hier überhaupt keinen Kopf, ich verliere meinen Kopf, so ein, wenn ich nicht ausharre bei meinem Gott und mit jeder Kleinigkeit zu ihm komme und sage, Herr, ich will von dir das hören, was jetzt dran ist und was richtig ist. Ich blicke hier nicht durch. Und ich weiß noch nicht mal, warum. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum ich mich nicht impfen lasse. Es gibt keinen geistlichen Grund für mich, aber ich habe viele geistliche Gründe gehört. Es gibt keinen menschlichen Grund für mich, so ein, oder Angst vor Nebenwirkungen. Hey, ich schlucke die E's in mich rein, ohne nachzudenken. So ein, ne? Oder pumpe mir jede Chemie auf den Kopf, so ein, ohne zu lesen, ob da Sachen drin sind, Chemikalien, die mein DNS verändern. Was tun? Ne? Was sind, ist mir, das ist nicht der Grund. Ne? Ich sitze halt nur da und ich weiß irgendwie innerlich so, ich kann nicht. Ich kann den Schritt nicht gehen, ich weiß nicht warum. Ne? Und es ist oft in unserem Leben so, dass wir in einer Situation sind, mit zwischenmenschlich jemand anderen oder in unserer eigenen Konstellation, dass du da stehst wie zwischen zwei Stühlen. Und du wirst aufgefordert, dich zu setzen. Und du guckst dir die Stühle an und sagst, nee, die sind wackelig. So, und ich setze mich auf keinen von den Stühlen. Bleib stehen, ich muss stehen bleiben, auch wenn es unbequem ist. Ne? Das sind aber Zeiten, die sind so wichtig, weil in den Zeiten denkst du nach. In den Zeiten erforschst du deinen Glauben und kriegst mit. In den Zeiten gehst du zu Gott und suchst ihn. In den Zeiten, wo es so unbequem ist oder wo es so unklar alles ist oder zu viel ist, das sind die Zeiten, wo du geistliche Gedanken auch, wo du kommst, weil du willst und weil du dich danach ausstreckst und suchst. Ich stehe gerne gerade zwischen den Stühlen in manchen Bereichen, nicht weil ich es mag, weil es fühlt sich echt nicht gut an. Auf Dauer ist es echt ermüdend, aber dadurch komme ich so viel in andere Richtungen zu denken und zu analysieren und klären sich so viele andere Bereiche auf, die ich nie in Worte fassen konnte damals, aber jetzt in einem Satz formulieren kann. Dass ich Gott einfach dankbar bin und sagen kann, hey, du bist bei mir und du beweist dich. Was ich nicht sein möchte, ist scheinheilig. Und was ich nicht sein möchte, ist ein Doppelmoral leben. Und sagen, das ist richtig, aber dann tue ich doch das Gegenteil davon. Und als man sie hinausführte, da schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, ja, von dem Mann bin ich schwanger geworden, dem das hier gehört. Und sie sprach, erkenn doch, wem gehört denn dieser Siegelring? Und wem gehört denn diese Schnur? Und wem denn der Stab? Oh, Schei. Da erkannte es Juda und sprach, sie ist gerechter als ich. Und damit meinte er nicht, dass das gerecht war, was sie getan hat, das war es nicht. Aber sie kennt doch Gott nicht. Und von daher, ne, war das clever. Aber was er damit meint, sie hat sich die Gerechtigkeit, die ihr zusteht, das war ihr wichtig, dass der Name von ihrem ersten Mann, er, halt weitergeht. Dass dieses Kind ihr gehört. Und Juda ist es egal geworden. Sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schelah gegeben. Und er hatte hinfort keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr. Und es geschah, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib, mal wieder. Und es geschah, als sie gebar, da kam eine Hand heraus. Da nahm die Hebamme einen roten Faden und band ihn darum und sprach, der ist zuerst herausgekommen. Als dieser aber seine Hand wieder hineinzog, siehe, da kam sein Bruder heraus. Und sie sprach, ja, warum hast du dir einen solchen Riss gemacht? Und man gab ihm den Namen Peres, also Riss. Danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um die Hand hatte, und man gab ihm den Namen Serach, der rausleuchtete, oder so heißt das. Das muss gruselig sein, oder? Man kann sich das vorstellen. Ich war bei Geburten schon dabei, aber da kommt eine Hand raus, und die muss ja echt ziemlich lang rausgeguckt haben, weil die Hebamme hat Zeit, den roten Faden zu nehmen, den ums Handgelenk zu binden, ne? Aber es ist wieder wie bei seinem Vater, bei seinem Opa und Uropa. Das ist die gleiche Geschichte. Ne? Irgendwie will Gott Juda was beibringen und Gott zu ihm reden und sagen so, hey, menschlich gibt's Pläne und Ordnung. Ja, der Erstgeborene ist der Erstgeborene, ist der Kopf ist, der Familie und Punkt. Außer er stirbt, dann ist es der Nächste. Ne? Aber es ist immer wieder das Gleiche, was Gott diesen Menschen, mit denen er aufbaut. Immer wieder, was er ihm zeigt, so, hey, ich habe einen ganz anderen Plan und ich setze den noch durch. Ich mache, was ich will. Und ich stehe über alle menschlichen Regelwerke und Gesetze. Ich kann alles drehen, wie ich das will. Weil ich habe einen guten Plan, der für alle dann gut ist, die dem vertrauen. Und so ist es auch bei mir. Ich kann die Sachen einfach nicht kontrollieren. Das ist eine Sache, die ich jetzt in den letzten Wochen endlich akzeptieren durfte. Wo mir vieles einfach keine Last mehr ist. Einfach an dem Punkt zu sein, wo ich sage, ja, ich akzeptiere, wie es ist. Ohne drüber zu grübeln, wie ich es besser machen könnte oder anders. Ich akzeptiere es, wenn ich in manchen Sachen halt noch blind dastehen muss, ohne Antworten. Ich akzeptiere es, wie Leute laufen oder wie Dinge in meinem Leben laufen. Ich akzeptiere es einfach, dass nicht alles funktioniert, wie ich das plane. Ich akzeptiere sogar, dass Dinge schief laufen. Ich akzeptiere einfach deinen Weg und deinen Plan und deinen Willen, weil ich dann frei bin. Weil ich die Geschichten ja kenne. Für mich ist es gerade echt ein Segen, durch 1. Mose zu gehen, durch diese Leben. Ne? Weil ich erkenne in deren Leben, ja, das macht doch keinen Sinn für die, so vieles. Aber wir lesen 1000 Jahre später drauf und wissen, wie es ausgeht und warum. Ne? Ich meine, das war alles nicht in Ordnung von Juda. Das war nicht Gottes Wille, aber trotzdem macht Gott noch was Gutes draus. Und dieser Peres, der steht in dieser Abstammungslinie von Jesus, in Matthäus, ne, mit drinne. Über seinen Baum ging auch König David, als nächstes Boas, ne, so der dann Ruth, eine Heiden, heiratet. So ein Und über König David Josef. Ja. Eine königliche Linie, so ein, die sich da durchzieht. Und es ist ein Plan, dass diese Peres, diese, ja, wie kann man das sagen, Teil nicht Israel oder eine Ruth, die absolute Heiden ist, so ein, dass Jesus sagt so, nee, das wird der Stammbaum sein, so, der auf mich dann hinweist. Ne? Weißt du, Gott macht immer alles gut. Aber das bedeutet nicht, dass ich das in meinem Leben verstehe oder erkennen kann. Ne? Und ich, Juda kommt wieder zurück zu seinem Vater und zu seinen Brüdern und geht dann gemeinsam zu Josef nach Ägypten in der Hungersnot, die dann kommen wird noch 7 Jahre. Und er wird dort genauso wie alle anderen Stämme so ein Sklave sein. Aber Gott lässt nicht zu, auch wenn Juda noch so stolz oder so gierig ist oder so lüstern, so ein Gott lässt es nicht zu, dass sein Plan durch seine Menschlichkeit und Sündhaftigkeit und Gottlosigkeit ruiniert wird. So ein, denn hätte Gott das hier alles so gelassen und auch seine Kinder und alles wäre gewachsen, so ein, es wäre eine Vermischung gewesen und es wäre nicht das Juda gewesen, das Gott will, wo der gerechte König kommt. So ein, weißt du, und deswegen sind auch die 400 Jahre Sklaverei so wichtig für Israel und dann für uns, die ganze Welt. So ein, weil dort sind sie ein Volk und dort können sie und dürfen sie sich nicht vermischen, sondern sie bleiben in ihrem. So ein, und sie erkennen dann durch Mose und dann durch all die anderen, so ein, durch die Propheten, die noch kommen, dass sie wirklich abgesondert sind und Gottes Volk. Und wenn sie von Mose dann die Regeln kriegen, wie sie als Volk leben sollen, wonach sie sich richten sollen, nach welchen moralischen Maßstäben und so weiter, weißt du, Gott hält sie in Einheit und führt sie, dass sie sich nicht vermischen mit der Welt, sondern obwohl die Welt doch mittendrin steckt, ne? Wie durch den Same, der dann durch Peres weitergeht. So, ich gucke mir die 12 Stämme an und ich sage, okay, hey, da sind so eine Chaoten dabei oder so Gottlose oder obwohl sie Gott glauben, so irgendwo, aber da sind doch so Gerechte dabei, ne? Und so Demütige wie Josef oder so. Die sind alle so unterschiedlich, wo ich Gott dann dankbar bin zu sagen, okay, ich ich kann und ich soll den Menschen nicht ändern in seiner Person. Ich muss lernen zu lieben und zu akzeptieren, meine Geschwister, auch außerhalb dieser Gemeinschaft. Ich bin nicht dazu berufen, irgendwie einen bestimmten Typus Mensch zu erschaffen und zu formen. Denn jeder von uns geht seinen Weg, so gut er kann, mit Gott. Jeder von uns versucht, auf Gott zu bauen, wenn er von neuem geboren ist und in seinem Willen zu suchen. Aber unsere Wege sind doch, obwohl wir den gleichen Weg gehen, nämlich Jesus Christus, sind unsere Wege doch so unterschiedlich manchmal in bestimmten Sachen. Aber das, was ich weiß und das, was sein Wort hier immer wieder bestätigt, ist, wenn ich mein Herz auf Gott ausrichte und ihn suche und vertraue, wenn ich nicht unheilig leben möchte und wenn ich nicht ungeistlich leben möchte und wenn ich nicht fleischlich leben möchte und in Sünde so ein dazu ihm kommen und sagt so, hey, das gefällt mir nicht, da schäme ich mich. Dann führt Gott einem viel gesegneter, als wenn ich mit dem Herzen durch die Welt gehe. Ja, ich bin gerettet, tudelidu, Jesus ist da. Und ich mache aber, was ich will. Weil ich gucke mir die Menschen an, ich kenne da einige gerade, so die nicht glücklich sind, die ihr Leuchten verloren haben in ihren Augen, was mich so traurig macht. Wo so viel Last auf einmal da ist und Leid auch und Traurigkeit. Wo ich sage, das sind doch die Kosten nicht wert. Aber dennoch konnten die Leute nicht anders. Da bin ich so dankbar, dass wir nicht mehr in der Zeit sind, hier der Patriarchen, heißt das so? Der Urväter und was auch immer. Dass wir nicht mehr in dem zweiten Bund sind mit Mose, sondern dass wir in dem neuen Bund sind mit Christus. Wo ich sagen kann, ja, und ich danke dir, dass ich das erkennen durfte für mich und jetzt will ich sauberer gehen da. Ich danke dir, dass das nicht mehr mich verfolgt, auch wenn ich vielleicht Kosten noch tragen muss, gut, oder Kosten produziert habe bei anderen wegen meinen Entscheidungen oder Lebenswandel, gut, das damit muss ich jetzt leben. Das kann ich jetzt nicht mehr ändern, aber ich danke dir, dass ich nach oben sehen darf, dass ich aufstehen darf, dass ich mit Freude und mit Kraft weitergehen kann, und zwar den heiligen Weg und den guten, der nicht nur mir gut tut, sondern allen anderen um mich drumherum. Wir sind da keine Sklaven mehr der Sünde. Wir sind doch keine Sklaven mehr der Fleischlichkeit oder der Menschlichkeit. Wir sind herausgerufene, ausgesonderte Menschen, ein heiliges Priestertum. Und dafür bin ich meinem Gott so mega dankbar, denn auch Peres war in seinem Plan vorgesehen und berufen und ausgewählt. Und selbst wenn, als ich hier durch Matthäus gegangen bin, ich habe mir den Peres, diese Liste von Namen durchgelesen, Peres war kein besonderer Mensch für mich und ist auch jetzt nicht. Keine Ahnung, was aus dem geworden ist und wie der gelebt hat. Aber ich weiß, jeder Mensch hat irgendwie eine Funktion und eine Aufgabe. Ja, und ich will mich nicht wehren gegen deinen Willen. Ich kann doch den Juda nicht richten, so nicht wirklich, weil er tut, was er für richtig hält, und du nicht reinkommst, wie zu mir und mit deinem Geist und sag, und ihn stoppst. Ja, aber dennoch offenbarst du dich in seinen Entscheidungen, in sein Leben und führst ihn zurück an den Ort, wo er hingehört. Ja, zu der Familie und dem Volk, zu dem er gehört. Ja, ich bitte dich, dass du uns hörst und dass du uns gnädig bist, dass wir nicht erst solche krassen Schritte tun und ja. Zu hohe Kosten produzieren bei anderen. Ja, mit meinen Kosten, mit meinen falschen Entscheidungen, damit kann ich leben. Irgendwie. Ich meine, sind Sachen, die ich bereue, Sachen, für die ich mich schäme, Sachen, die ich jetzt halt tragen muss. Und auf dich hoffen kann in deiner Gnade, dass du das bearbeitest und wegnimmst wieder. Aber die Kosten, die ich bei anderen durch meine Entscheidungen verursacht habe, so, das ist eine Sache, die mich mein Leben lang quälen wird. Und das will ich nicht. Und ich bitte dich, dass du uns heiligst. Dass du uns immer wieder zusprichst und bestätigst, dass wir dein Volk sind. Ich danke dir, dass du uns eingepfropft hast in dieses Volk, das hier noch so jung ist und noch so gottlos und ungeistlich. Aber ich denke, dass wir so viel mehr haben als das, ja. Ja, bitte segne die Woche, die jetzt kommt, und bitte fülle uns mit deinem Geist in der Woche, dass wir wenn es doch keine Antworten gibt oder Veränderungen, aber dass wir wenigstens einen Frieden auf dich da sehen können und es bei dir lassen können. Ja. Einen klaren Kopf haben, einen klaren Blick, einen klaren Verstand, der sauber ist und nicht getrübt oder bedrückt. Ja. Sei du unsere Kraft. Ja, ich warte auf dich und ich freue mich, wenn du wiederkommst. Ja. Und bis dahin danke ich, dass du den Schwachen immer beistehst und Trost schenkst und frei machst. Ja, lass die, die gerade am Boden sind, auffangen, wie mit Atlas schwingen, ja, weil sie dich finden. Amen.